Grüße Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Willkommen zur Lebenshilfe mit der Reihe Die Tugenden und Laster nach der heiligen Hildegard von Bingen mit der Hildegard-Expertin und Präsidentin der internationalen Hildegard-Gesellschaft, Hildegard Stricker-Schmidt. Heute sprechen wir über die Magie und die Gottesverehrung. Das Wort Magie oder Magia, liebe Zuhörer, kommt aus dem Griechischen und steht für Zauberei, Gaukelei, Blendwerk. Und wir Menschen, wir schauen ja gerne fasziniert bei Zaubereien zu, lassen uns gern ein wenig blenden und haben gar einen Drang, selbst Dinge zu beeinflussen. Der Magier, der versetzt sich selbst in einen Zustand, in dem er mit angenommenen übernatürlichen Kräften, Geistern oder gar Dämonen Macht ausübt. Gott ähnlich zu sein, herrschen wie Gott. Und so steht wohl auch dem Laster der Magie die Tugend der Gottesverehrung gegenüber. Die Tugenden und Lasterpaare, liebe Zuhörer, hat die heilige Hildegard von Bingen in ihren von Gott gegebenen Visionen vor ihrem inneren Auge gesehen und auch gehört. Und das Laster war immer eine Gestalt, die Tugend eher eine Stimme, die sich oft aus einer Wolke meldete. Auch wenn diese Schauungen schon vor über 900 Jahren niedergeschrieben wurden, sind ihre Inhalte aktueller denn je, denn gerade die Magie zieht die Menschen nach wie vor sehr an. Also seien Sie gespannt, in welcher Gestalt die heilige Hildegard das Laster der Magie gesehen hat und wie die Stimme der Gottesverehrung darauf reagiert hat. Außerdem werden wir heute über die Differenzierung von Kräften, von Geistern, könnte man auch sagen, sprechen. Und auch darüber, wie sich magische Gedanken vielleicht auch in unser Gebet einschleichen könnten, beziehungsweise welche vielleicht auch magische Bedeutung wir auch dem Tragen von Kreuzen oder Marienmedaillen beimessen. Mein Gast ist auch heute wieder in unserer Reihe Tugenden und Laster nach Hildegard von Bingen, die Hildegard-Kennerin Hildegard Stricker-Schmidt. Sie ist uns aus Bingen zugeschaltet, wo sie zusammen mit ihrem Mann lebt und auch wirkt. Grüße Gott, Frau Stricker-Schmidt.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Hildegard Stricker-Schmidt, liebe Zuhörer, ist Diplom-Heilpädagogin. Sie hatte bis vor 10 Jahren eine Praxis für psychotherapeutische Behandlung von Kindern und beschäftigt sich seit mehreren Jahrzehnten, also fast 30 Jahre, soviel ich weiß, mit den Schriften der heiligen Hildegard. Mit dem besonderen Augenmerk auf die Frage, was will uns Hildegard bzw. Gott durch Sie heute sagen und um im Leben zu bestehen. Und das Besondere ist vielleicht auch, Frau Stricker-Schmidt, dass Sie auch dieses Anliegen mit Ihrem Mann zusammen auch teilen, der wohl auch Theologe ist.
Das ist richtig, Frau Böhler. Den letzten Punkt kann ich sehr bestätigen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass mein Mann auf dieselbe Linie eingeschwenkt ist. Er beschäftigt sich ja gut als Theologe natürlich auch mit den visionären Schriften, aber er hat sich spezialisiert auf die Heilkunde, auf die Kräuterheilkunde Hildegards, die ja auch etwas ganz Besonderes ist, weil Hildegard entsprechend der Heiligen Schrift, wie es in Jesus Sirach steht, auch so sieht, Gott hat viel Arznei in die Erde gelegt und ein kluger Mensch wird sie nicht verachten. Und insofern sind wir mit unseren Zielen, mit unseren tiefsten Interessen verbunden und das ist doch sehr schön.
Frau Stricker-Schmidt, bevor wir jetzt die Texte von der heiligen Hildegard von Bingen hören, zu unserem heutigen Tugenden- und Lasterpaar, die Magie und die Gottesverehrung, lassen Sie uns doch erstmal auch die Worte ein wenig besprechen. Jeder von uns heute benutzt in seiner Sprache das Wort Magie, mehr oder weniger natürlich unbewusst. Uns zieht etwas magisch an, ist so ein typischer Ausspruch. Oder das war jetzt aber ein magischer Moment, wenn wir einen besonderen Moment meinen. Haben diese umgangssprachliche Wortgebrauch, also hat dieser umgangssprachliche Wortgebrauch und die Magie etwas Gemeinsames?
Höchstens das Gefühl, etwas Geheimnisvolles zu sehen, zu spüren. Mehr auch nicht. Und wir sollten, meine ich, etwas vorsichtig sein mit dem Gebrauch dieses Wortes. Ich habe im Lexikon einmal zur Sicherheit nachgeschaut, was dabei Magie steht. Da steht Zauber, Magie, Glaube, sich durch bestimmte geheimnisvolle Handlungen Zeichen und Formeln übernatürliche Kräfte dienstbar zu machen. Und mit ihnen bestimmte irdische Ereignisse beeinflussen zu können. Ich denke, das ist auf die allerkürzeste Formel doch sehr treffend ausgedrückt.
Mhm. Was würden Sie sagen, wenn ich Sie jetzt frage, was ist Magie? Wenn wir mal abgehen von dem, was Sie uns jetzt vorgelesen haben, wie könnte man das jetzt umschreiben?
Ja, ich zitiere gerne ein kleines Kind. Wir durchleben im ersten 2-3 Lebensjahren die sogenannte magische Phase. Ein ganz schönes Beispiel, woran wir das erkennen können. Wenn ein Kind, ein zweijähriges Kind, sich am Tischbein stößt, dann schimpft es böser, böser Tisch. Und eine magische Handlung ist dann, das Kind läuft oder krabbelt um dieses Tischbein herum, zieht einen sogenannten magischen Kreis, damit das Bein nicht mehr böse ist. Das ist eine typisch magische Handlung, ja. Sie glaubt, durch dieses Kreisziehen verliert das Tischbein seine böse Eigenschaft. Hat miteinander überhaupt nichts zu tun, ausgenommen, dass das Kind diesen Kreis nicht mehr betritt und sich dann selber schützt. Aber das ist so ein ganz typisches Beispiel, ja, dass man irgendwelche Dinge glaubt, tun zu können, um eine unsichtbare Kraft zu beeinflussen oder zu beherrschen.
Wir müssten jetzt, wenn wir über Magie sprechen, auch darüber sprechen, über schwarze und sogenannte weiße Magie. Ja. Was ist der Unterschied?
Ja, die schwarze Magie ist so pechschwarz wie der Name. Ich versuche dann durch solche geheimnisvollen Handlungen, ja, Besprechungen, Taten, etwas Böses über einen Menschen hereinzurufen.
Mhm.
Und in der weißen Magie, und die wird eben dadurch auch manchmal ja, positiv gesehen, was ich absolut nicht sehen kann, dass ich durch solche Handlungen dem anderen Menschen etwas Gutes tun kann, dass etwas Gutes für ihn passiert.
Mhm.
Aber auch immer, ich kann das bestimmen. Ich kann diese übernatürlichen Kräfte beherrschen, damit das so geschieht, wie ich das will.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zu diesem harmlosen Beispiel mit dem Kind zurückgehen, was von einem Tischbein an seinem Tischbein sich wehgetan hat, dann um dieses Tischbein herumläuft, so nach dem Motto, jetzt tust du mir nicht mehr weh, und dann diesen Kreis meidet.
Mhm.
Das wäre dann noch so weiße Magie.
Das wäre weiße Magie, aber mhm. was Gutes geschehen soll dadurch.
Mhm. Mhm. Warum, jetzt stelle ich mal die Frage ganz direkt, warum kommt alles, was mit Magie zu tun hat, für uns Christen einfach nicht in Frage, Frau Stricker-Schmidt?
Weil wir den Geschöpfen, den Dingen, die uns umgeben, Hildegard spricht auch von den Elementen, Kräfte zusprechen, die sie eigentlich von sich aus nicht haben, und dass wir dann diese übernatürlichen Kräfte beherrschen wollen. Sprich, es fehlt der Ursprung, es fehlt der Mittelpunkt, es fehlt Gott. Als Christen können wir nur von Gott etwas erbitten, dass wir nichts Böses erbitten können, das ist ja ganz klar. Und die guten Dinge, die können wir nicht von Gott erzwingen. Und das ist der große Unterschied. Ein Gebet ist immer eine Bitte.
Mhm.
Und als Christ, ja, wenn wir Christus nachfolgen, dann wissen wir, welche Weisung er uns das Gebet gegeben hat. Wir müssen immer bitten, Vater, dein Wille geschehe.
Mhm.
Und das
mhm.
ist das Grundgebet gegen jede Magie, weil mhm. ich da keine Beherrschung ausüben kann.
Mhm. Und auch in den Johannesbriefen, im ersten Johannesbrief 4,1 ist ja auch schon zu lesen, liebe Brüder, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind.
Richtig, richtig. Das ist der ganz entscheidende Unterschied. Und Sie sprachen es vorher schon an, wir werden auch darüber sprechen müssen, dass auch Gebete mhm. in der Gefahr stehen, recht magisch verstanden zu werden, indem ich glaube, durch ein Gebet Gott zwingen zu können. Und da wird es eben kritisch.
Mm-hmm. Hören wir doch jetzt erstmal, was die heilige Hildegard von Bingen, wie sie die Gestalt der Magie gesehen hat. Magie und Zauberei, ne? Das gehört bei ihr zusammen.
Das ist auch sogar im Lexikon mit einem genannt, Magie und Zauber. Die Hörer, die häufig zuhören, wissen das, und sie haben es auch kurz erwähnt, dass Hildegard diese Laster, diese Negativgestalten sieht. Und es gibt Laster, die haben eine menschliche Gestalt, während hier in diesem Fall diese Magie hat die Gestalt eines Hundes. Also ist ein Tier, ist nicht etwas, was noch Menschliches an sich hat. Und da kommt auch die Sache, die Elemente zu beeinflussen, sich der Kräfte der Elemente zu bedienen. Und dieser Hund hatte einen Wolfskopf und einen Löwenschweif. Ja, also nicht sehr furchtbar schrecklich anzuschauen, aber doch gefährlich, dieser Wolf, der andere gern anfällt. Und diese Gestalt spielte mit der Gestalt des Umherschweifens. Es gibt immer eine Reihenfolge der Laster und Tugenden bei Hildegard. Ein Laster geht voraus und eins folgt nach. An dieser Zauberei geht diese Haltung des Umherschweifens. Ich gehe von hier nach dort und tanze und hüpfe herum, suche hier und suche dort. Ich habe keine Beständigkeit, keinen Halt. Und aus dieser Unstetigkeit kann sich sehr leicht eben diese Magie entwickeln. Und diese Gestalt, dieses Umherschweifen, hatte ein kindliches Aussehen, ein kindisches. Das war also noch eine Menschengestalt. Kindisch ist das. Das ist kein ausgewachsener Mensch, dieses Umherschweifen. Nur nach Lust und Laune hierhin und dorthin hüpfen. Hatte aber keine Haare auf dem Kopf und einen Bart wie ein alter Mann. Also diese kindische Gestalt sah dabei doch sehr alt aus. Also kein Mensch in der Vollkraft, nichts Erwachsenes, nichts, was das Leben gestaltet. Und sie sagte, wir sind uns in allem einig. Also dieses Umherschweifen und die Magie, die sind sich einig. Sie gucken hier und gucken dort und schauen, wo kann ich für mich was holen. Doch jetzt dringen laute Geräusche von Winden an ihre Ohren, auf die sie aufmerksam horchte, um herauszufinden, was das wohl sei und woher es komme. Und sie hüpfte mit ihnen in die Höhe, als ob es ihre Götter wären. Diese eben hierhin und dorthin hören, da kommt ein Wind an und dort kommt ein Wind an. Diese Hildegard spricht von wechselhaften Nichtigkeiten, durch die der Mensch in eine schlimme höllische Unruhe versetzt wird. Aber sie glauben sehr viel zu wissen, sehr viel zu verstehen und werden aufgeblasen wie Götter und verehren das Dämonische anstelle Gottes. Da kommt immer wieder dieser Grundpunkt heraus. Anstelle von Gott werden all diese Dinge gesucht. Und sie hüpfte mit ihnen in die Höhe, als ob es ihre Götter wären. Dann hob sie den rechten Fuß und streckte ihn dem gewaltigen Nordwind entgegen. Der Nordwind, das ist der Wind aus der kalten Himmelsrichtung, aus der dunklen Himmelsrichtung, wo nie die Sonne scheint. Während sie mit dem linken vorderen Fuß das Wehen der Winde aus den Elementen zu sich herzog. Also die Richtung geht zum Norden, zur Kälte, zur Dunkelheit, zur Gottlosigkeit. Und mit dem linken Fuß zieht sie die Elemente zu sich her. Nur das Geschaffene, die Kräfte des Kosmos ohne Gott. Das ist so das Bild dieser Zauberei, dieser Magie. Ich denke, es ist schon sehr beeindruckend. Und dann, wenn Hildegard dieses Bild geschaut hat, dann hört sie, wie diese Gestalt spricht. Und diese Magie sagt Folgendes. Von Hermes, dem Götterboten, also sie bezieht sich auf die alten Griechen und anderen Philosophen, werde ich vieles erzählen. Also man greift zurück auf die alten Philosophien, auf die alten Götterwelten, auf andere Kulturen. Das kommt uns, denke ich, heute auch sehr bekannt vor, wir gehen noch ein bisschen weiter östlich. Von den Götterboten und anderen Philosophen werde ich vieles erzählen, denn sie haben sich durch ihre Forschungen die Elemente verfügbar gemacht. Sie beherrschen die Elemente und in ein System gebracht, sodass sie jede Sache, die sie sich vornahmen, mit größter Sicherheit auffanden. Die Astrologie geht hier natürlich herein, die nochmal auftauchen wird. Das konnten diese sehr starken und weisen Männer teils mit Gottes Hilfe, teils mit Hilfe der bösen Geister. Und was hat das geschadet? Das ist die Sprache des Lasters. Die beruhigt immer die Gewissen. Und was hat das geschadet? Sie gaben sich selber die Namen von Planeten, weil sie von Sonne und Mond und von den Gestirnen sehr viel Weisheit und viele Anregungen zu Untersuchungen erhielten. Dazu sage ich später, was Hildegard dazu sagt. Ich aber, die Zauberei, herrsche in diesen Künsten, wo immer ich will. Bei den Leuchten des Himmels, bei den Bäumen, bei den Kräutern und bei allem, was auf Erden grünt. Bei den wilden Tieren und den übrigen Lebewesen auf Erden. Bei den Würmern über und unter der Erde. Und wer wird mir bei meiner Methode Widerstand leisten? Und jetzt kommt das Teuflische an der Geschichte. Wir als Christen wissen ja, dass bei der Versuchung Jesu der Teufel auch Gott und die Heilige Schrift in den Mund genommen hat. Und damit streuen sie den Menschen Sand in die Augen. Hier, dieses Laster bezieht sich auch auf Gott. Und Gott hat alles erschaffen. Deshalb füge ich ihm mit diesen Künsten kein Unrecht zu. Er will ja selbst, dass er in den Schriften und in seinen vollkommenen Werken geprüft wird. Was würde es nützen, wenn seine Werke so blind wären, dass man die Ursachen ihrer Natur nicht erforschen dürfte? Das hätte doch keinen Wert. Wir merken, wie geschliffen und gefährlich dieses Laster spricht, wie es die Menschen einwickelt und einlullt. Dass man eigentlich nicht mehr recht weiß, stimmt es oder stimmt es nicht.
Weil das Besondere ist ja in der Tat, Frau Stricker-Schmidt, dass wir Menschen uns, man könnte auch fast sagen, ja, magisch. Wir fühlen uns einfach sehr angezogen, ja, von der Zauberei, von, ja, dem Magischen, ja, auch von Künstlern, ja, die auch durch die Lande reisen oder auch von Fernsehsendungen, wo so auch um Magie geht, wie das gerade jetzt wieder sehr populär auch ist.
Wobei diese Zauberer, die Sie jetzt meinen mit Zaubertricks, man sagt ja, das ist nur Schnelligkeit, ja. Mhm. Aber es ist eben hart an der Grenze, wo wir sagen, oh, das kann ja gar nicht mehr mit rechten Dingen zugehen. Ja, ja, es ist sehr, sehr gefährlich. Wir haben einen Hang, und ich sagte schon, als kleine Kinder kommt das, bei kleinen Kindern kommt das zum Ausdruck. Aber dieser Hang zum Geheimnisvollen, zu dem nicht weiter erklärbaren, zu den Dingen, die uns aus unsichtbaren Kräften her bedrohen, das steckt in uns, und wir wollen das natürlich in den Griff kriegen, auch gegen die Angst.
Wie grenzt jetzt die heilige Hildegard von Bingen auch in ihren Schriften die Magie auch ab gegenüber das Unsichtbare, ja, von Gott, von der göttlichen Kraft, vom Geist Gottes?
Ja, immer und immer wieder. Ich habe aus dem Buch Civias, also diese Texte, die ich jetzt heute vorlese, sind ja aus dem Buch der Lebensverdienste. Aber sie spricht in all ihren Werken auch immer wieder von dieser Magie, von dem Verfallensein an die Elemente, auch an die unreinen Geister. Und ich kenne die Stelle aus dem Eschylias, wo sie über Astrologie Gott reden hört. Er sagt, ihr Elenden, zwar erlaube ich, sie hört Gott sprechen, zwar erlaube ich den Geschöpfen manchmal, dass sie euch auf das, was ihr zu leiden habt, hinweisen, aber diese Bedeutung kommt ihnen nur deshalb zu, weil sie mich, Gott, fürchten. Also die Elemente, die dienen Gott und können auch seine Weisungen den Menschen weitergeben. Und deswegen können die Menschen die Geschöpfe auch befragen. Aber ihr sollt nicht das schwache Geschöpf anstelle eures Schöpfers verehren. Deshalb sage ich dir, o Mensch, warum verehrst du das Geschöpf, das dich nicht trösten, dir nicht helfen, dir kein Glück bringen kann, wie es die Sterndeuter, die die Todeskonstellationen errechnen und den Heiden in ihrem Unglauben nachfolgen, behaupten. Sie sagen, dass die Sterne euch Menschen das Leben geben und all eure Handlungen bestimmen. Ihr Elenden, wer hat denn die Sterne gemacht? Also ganz klar, ich will nicht, dass du die Sterne, das Feuer, die Vögel und andere Geschöpfe über die Zukunft befragest. Ihr sollt in der Gier nach verbotenen Wegen, nach verbotenem Wissen nicht das Geschöpf befragen und mehr auf das Geschöpf als auf den Schöpfer schauen. Aber noch schlimmere Dinge traten zutage. Mit Satans Hilfe fingen die Menschen an, sich dem Wahnsinn magischer Künste auszuliefern. O Mensch, im Blute meines Sohnes habe ich dich gesucht, nicht in Bosheit und Härte, sondern in großer Gerechtigkeit. Du aber verlässt mich, den wahren Gott, und folgst dem Lügner. Und warum befragt ihr Toren das Geschöpf über eure Lebenszeit? Keiner von euch kann die Tage seines Lebens wissen, daran vorbeikommen oder darüber hinwegspringen. Von mir ist euch die Zeit des Lebens gesetzt. Ist deine Heilszeit erfüllt, dann wirst du die gegenwärtige Welt eintauschen gegen die, die keine Grenze kennt. Also ganz eindeutige Mitteilung gegen jegliche Zauberei, Magie, Sterndeuterei, Befragung von Elementen nach dem Schicksal.
Mhm. Aber jetzt ist ja die Frage, das sind ja jetzt ganz klare Anweisungen, mhm, Verbote, die wir über den Verstand verarbeiten. Ja. Aber wenn uns ein Mensch gegenübersteht, der vielleicht in Not ist, Trauer zu verarbeiten hat. Es ist ja auch etwas, was üblich ist, dann vielleicht Verstorbene zu befragen, nochmal Kontakt aufzunehmen. Ja. Oder ich bin erkrankt, ich möchte wissen, welches Schicksal habe ich im Moment. Ja. Und dann sind ja die Menschen so richtig ja auch in Not und vielleicht drückt sie auch die Not zur Magie. Ja. Welche Antwort haben gerade wir Christen darauf?
Jo, wer an Christus glaubt, der weiß die Antwort. Jesus hat eindeutig gesagt, kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch erquicken. Ich denke, einfacher und deutlicher geht es überhaupt nicht. Nur scheinen wir manchmal die Augen zuzumachen und die Ohren zu verstopfen und auf völlig falschen Wegen zu suchen, auf Wegen, die uns keine Hilfe, kein Trost und kein Heil geben kann.
Mm-hmm. Welche Frage, Frau Stricker-Schmidt, mich in dem Zusammenhang jetzt auch beschäftigt, wenn wir über die Tugenden und Laster nach der Hildegard von Bingen sprechen, jetzt die Magie und die Zauberei zur Gottesverehrung. Was ist denn, wenn ich mit Magie in Berührung gekommen bin? Wie ist denn dann damit umzugehen, vielleicht auch unbewusst?
Ja, erstmal die Frage, will ich überhaupt rauskommen?
Mhm.
Und das ist ja immer die Frage, Hildegard hat ja 35 Tugendlasterpaare beschrieben und jedes Mal ganz gleich, in welcher Fehlhaltung, in welcher Gefangenschaft des Bösen ich auch stecke, der allererste Schritt heißt, ich will heraus. Ich leide so sehr, ich merke, mein Leben wird eingeengt. Mein Leben wird arm, ich werde krank, die Beziehungen gehen kaputt, ich fühle mich in mir selber unwohl. Ich muss hier heraus.
Also eine klare Willensentscheidung.
Eine ganz klare, und nicht nur vom Verstand her, sondern vom Herzen, vom ganzen Wesen. Ich muss so leiden unter dieser Haltung, dass ich sage, das geht nicht mehr. Und ich bereue es. Ich will es anders haben. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich bin erschüttert, dass ich da hineingeraten bin. Das sind die Voraussetzungen. Nicht nur, ach ja, eigentlich wäre es ganz gut, wenn ich davon wegkäme. Das reicht nicht. Das reicht überhaupt nicht. Und das ist ja das, was auch unter Buße verstanden wird. Ich habe ja lange nicht verstanden, was Buße heißt. Das heißt ja nicht, drei Vater unser zu beten. Das heißt ja, eine neue Richtung einschlagen. Wege gehen, ja, deswegen das Wort umkehren. Und das Umkehren oder andere Wege suchen ist eine ganz beschwerliche Sache. Und das geht nicht einfach im Handumdrehen. Da braucht man Hilfe. Also ich denke schon, dass da eine Beichte, ein Beichtvater, ein Seelenführer dabei sein muss, der auf diesem Weg Stütze und Halt gibt. Allein geht es, glaube ich, bei dieser schweren Sache nicht.
Was man ja auch schon hört, dass Menschen, die in der Magie verstrickt waren, es auch immer wieder auch zurückzieht. Und gerade, das haben Sie schon angesprochen, wenn so etwas ist, dann ist auch eine gute seelsorgerliche Begleitung zu haben.
Sie kommen jetzt eigentlich auf den letzten Punkt in diesem Hildegard-Text, nämlich die Buße. Es ist immer wieder auch erschütternd, was Hildegard in ihrer Schau sieht, welche Buße ein Mensch auf sich nehmen muss, der heraus will. Eben, unsere Bußpraxis mit drei Vater unser hilft natürlich nicht existenziell, das kann ein kleiner Anfang sein, aber das Wesentliche kommt erst danach. Und sie schreibt zum Beispiel, doch die Menschen, die danach streben, die bösen Geister zu besiegen, die sie zur Zauberei anspornen und dadurch den Strafen zu entgehen. Und jetzt kommen halt diese mittelalterlichen Anweisungen, bei denen ich Mühe habe und die ich immer versuche, in unsere Sprache zu übersetzen. Diese Menschen sollen sich mit rauem Kleid niederdrücken, also ein raues Kleid anziehen und mit härtestem Fasten und schärfsten Rutenschlägen nach dem Richterspruch der Gerechtigkeit züchtigen.
Also das müssen Sie uns in der Tat übersetzen.
Ja,
Neuzeit.
Ich sage immer, ich muss etwas tun, was mir schwerfällt. Zum Beispiel ein härenes Gewand, ein hartes Gewand anziehen. Das tut mir weh, ja. Und die Rutenschläge auch. Ich muss etwas tun, was mir weh tut und was mir schwerfällt. Und eben nach dem Richterspruch der Gerechtigkeit, schreibt sie hier, eben nach der Weisung des Seelenführers, des Priesters, ich muss wirklich etwas auf mich nehmen, was mich etwas kostet an Anstrengung, an Verzicht. Ich muss die Dinge tun, die mir echt schwerfallen. Und Fasten ist bei Hildegard meistens da, bei fast allen Lastern, nur bei Sechsen nicht. Dazu gehört der Hochmut. Da darf man nicht fasten, weil Fasten hochmütig macht. Bei Ausschweifung nicht fasten, weil man dann auch maßlos fastet. Bei Schwermut und Verzweiflung soll man nicht fasten, weil man ohnehin schon so niedergedrückt ist. Bei Neid, habe ich auch gesehen, soll man auch nicht fasten, weil man da ja sich den anderen nichts gönnt, und das Fasten ist ja auch in der Richtung, dass man sich nichts gönnt. An allen anderen 29 Tugenden und Lastern ist Fasten angesagt. Und ich verstehe das so, dass ich durch den Verzicht auf Nahrung ich möchte sagen, auf Genuss, auf die Dinge, die mir besonders gut schmecken, verzichte, und das tut mir weh. Und wenn ich dieses Fasten, es geht nicht darum, nichts zu essen, sondern eben auf Genüsse zu verzichten und auf das Nötigste zu reduzieren, eben ein trockenes Brot essen statt einen Schinken drauf und ähnliche Dinge, die Dinge, die mir wirklich wehtun. Und wenn ich das schaffe, und zwar über längere Zeit, dann habe ich Aussicht, auch dieses Laster, in diesem Fall, wenn ich der Zauberei verfallen war, auch dieses zu besiegen. Aber das sind lange Wege. Und ich denke, wenn jemand ganz gleich, in welchem Laster gefangen ist, wenn er merkt, oh, jetzt kommt's wieder, dann würde ich sagen, wieder verstärkt fasten. Oder Almosen geben, anderen Menschen was Gutes tun oder eine körperliche Anstrengung auf mich nehmen. Just in dem Augenblick. Aber noch einmal, ich glaube, das geht nicht allein.
Mhm. Und das Ganze auch im Hinblick, dass etwas in mir neu wird, dass ich mich entscheide, ich möchte ein neuer Mensch werden.
Ja, richtig, dass ich Kraft bekomme für das Gute, für den neuen Weg, für den Weg zu Gott, zum Glauben, zur Zuversicht, Vertrauen auf Gott.
Jetzt haben wir ja sehr ausführlich über das Laster der Magie gesprochen und auch schon über die Bußübung, aber wir wollen natürlich auch noch hören, was die Gestalt der Gottes, der wahren Gottesverehrung zur Magie sagt, und das hören wir jetzt gleich nach der Musik. Willkommen im Programm von Radio Horeb, heute mit der Reihe Tugenden und Laster nach Hildegard von Bingen. Wir sprechen über die Magie und die Gottesverehrung mit der Kennerin der Hildegard-Heilkunde, der Hildegard-Schriften, der Präsidentin der Internationalen Hildegard-Gesellschaft. Wir sprechen mit Hildegard Strickerschmidt. Frau Strickerschmidt, jetzt haben wir schon sehr ausführlich über die Magie gesprochen. Vielleicht tun Sie uns die wichtigsten Worte der Stimme der Magie nochmal in Erinnerung rufen, damit wir dann jetzt, wenn wir die Stimme der Gottesverehrung hören, damit wir das in rechter Weise einordnen können.
Die Geschöpfe werden befragt, die Kräfte, die in der Natur, in den Elementen leben, weil Gott sie reingesetzt hat natürlich. Wenn wir dabei stehen bleiben und versuchen, über diese Kräfte Macht zu bekommen, auch mit Hilfe von bösen Geistern, damit wir das durchsetzen, was wir gerne möchten, unsere Neugier befrieden oder aber unser Schicksal bestimmen. Das ist so der Grund der Magie. Ich, sagt die Zauberei, die Magie, ich herrsche in diesen Künsten, wo immer ich will. Dieses, wo ich will, das ist das Entscheidende, nicht wo Gott will. Und wir sprachen davon, dass wir als Christen ja von Jesus das Gebet haben, Gottes Wille soll geschehen. Und die Magie sagt, was ich will. Und ich will beherrschen und ich will bestimmen und dazu die Kräfte der Natur benutzen. Und diese Laster, wir haben es gesehen, die verwenden scheinbar ganz fromme Worte und täuschen die Menschen, sodass man ganz schlecht erwidern kann, sodass man sagt, ja eigentlich haben sie ja recht. Dieses Laster sagt, Gott hat alles geschaffen, deshalb füge ich ihm mit diesen Künsten kein Unrecht zu. Er will ja selber, dass er in den Schriften und in seinen vollkommenen Werken geprüft wird. Also was habt ihr denn? Ich tue ihm doch nichts ab. Das ist das Teuflische an diesen Lastern, dass sie irreführen, dass sie verwirren. Der Diabolus, der Durcheinanderwürfler, das ist auch ein Name, der dem Widersacher Gottes immer wieder gegeben wird. Das sehen wir auch hier bei diesem Laster. Und demgegenüber steht die wahre Gottesverehrung. Und ich trage jetzt einfach mal den Text vor, den die heilige Hildegard in ihrer inneren Schau gehört hat. Sie hört ja immer diese positiven Kräfte. Es sind Engelskräfte, diese Tugenden. Sie hört diese sprechen. Was gefällt Gott mehr, wenn man ihn anbetet oder seine Werke? Die Geschöpfe, die aus ihm hervorgehen, können selbst niemandem das Leben geben. Das ist auch ein Gedanke, der durchgehend in allen Hildegard-Werken vorkommt. Das Leben ist unverfügbar. Nicht einmal der Mensch kann etwas Lebendiges schaffen. Und kein Tier und kein Geschöpf kann Leben geben. Wir meinen nicht die Zeugung, nicht die Fortpflanzung. Das sind die Lebenskräfte, die Gott eingegeben hat. Und wie ist das Leben, das Gott gibt? Steht hier bei Hildegard weiter. Jeder weiß, dass der Mensch ein vernünftiges Wesen ist und die übrige Schöpfung nur in den Elementen überlebt. Also wir haben die Vernunft, wir haben die Geistseele, Anteil an Gott, und die übrige Kreatur ist eben unvernünftig, sie hat keinen eigenen Geist, und wenn die Tiere sterben, sagt sie, dann geht deren Lebenskraft, deren Seele wieder zu den Elementen zurück. Und wie ist das zu verstehen? Diese Frage stellt Hildegard immer wieder. Der Mensch ist durch die Flügel der Vernunft lebendig. Die Flügel der Vernunft, ein sehr schönes Bild. Wir können mit unseren Gedanken fliegen, wohin wir wollen. Ich kann im Augenblick in Rom sein oder auf Hawaii, da war ich noch nie. Ich kann vor 20 Jahren plötzlich sein. Ich kann bei Menschen sein, die ich früher gekannt habe, die vielleicht heute schon tot sind. Wir haben die Flügel der Vernunft. Und dadurch sind wir lebendig. Während die fliegenden und kriechenden Tiere aus den Elementen leben und sich bewegen. Und der Mensch kann einen Ton geben aufgrund seiner Vernünftigkeit. Es ist die Sprache, die nur der Mensch hat. Die übrige Kreatur aber ist stumm und sie kann nur Laute geben, entsprechend ihrer Art. Der Hund kann nicht miauen und der Vogel kann nicht bellen und kann weder sich selber noch anderen helfen, sondern erfüllt lediglich die Aufgaben des ihnen eingegebenen Instinktes. Die sind genau, wie wir heute sagen, programmiert und können über diese engen Grenzen ihres Instinktes nicht hinausgehen. Sie können darüber nicht reflektieren. Sie können nicht sagen, wieso ist das so und warum tue ich das, dieses Bewusstsein wäre nicht. Aber du magische Kunst, hast nur einen Kreis ohne Mittelpunkt. Die magische Kunst bewegt sich in diesem äußeren Raumen dieses Kreises der Elemente, der Geschöpfe, hat aber den Mittelpunkt, aus dem das Leben kommt, nämlich Gott, verloren oder will nichts von ihm wissen. Wenn du nämlich im Kreislauf der Schöpfung viele Untersuchungen anstellst, verwirrt dir die Schöpfung selbst Ehre und Reichtum entziehen und dich gleichsam wie einen Stein in die Hölle werfen, weil du ihr den Namen ihres Gottes geraubt hast. In diesem Satz können wir gern und gut zweimal hören, weil er so zentral ist.
Das war jetzt soweit die Stimme der Gottesverehrung.
Es geht noch Kleinigkeit danach. Deshalb werden auch alle Völker der Erde über dich klagen, also über diese Magie, weil du sie durch Lästerung verhöhnst. Du führst sie nämlich bei ihrer Gottesverehrung in die Irre, wo sie doch Gott dienen sollten. Für dich, für die Magie, hält deshalb der Teufel die Belohnung bereit. Also das gibt kein Wenn und Aber. Die Magie verlässt Gott, und wendet sich nur den Kräften zu, die in Elementen stehen. Mhm. Und deswegen ist sie so verwerflich.
Mhm. Mir fällt gerade ganz spontan auch ein, es gibt ja viele Menschen, die auch bestimmten Gegenständen, Heilstallen, Amuletten und so weiter eine ganz besondere Bedeutung zuordnen. Das ist ja eine große Gratwanderung auch da, wo es einfach um Glauben in dem Gegenstand, in einen Gegenstand und das, was Magisches davon ausgeht. Wo würden Sie da die Grenze ziehen?
Ja, da sprechen Sie natürlich ein heißes Eisen an. Sie wissen ja, dass die Hildegard auch, die Wirkungen, die Heilkräfte der Steine beschrieben hat. Und wir wissen auch, dass diese Steine im magischen Feld, auch in der heutigen Esoterik, in andere Zusammenhänge gebracht werden. Hildegard, ja, man kann eben zu Hildegard stehen, wie man will. Bei ihr steht aber immer und überall Gott als Ursprung dieser Kräfte. Und sie sagt, Gott hat in die ganze Natur Kräfte zur Heilung des Menschen gelegt. Mhm, und diese Steine können wir und diese Pflanzen und diese übrigen Kräfte können wir nutzen zum Heil, zur Heilung für Leib und Seele, so wie es Gott angelegt hat. Mhm. Da brauche ich keine Zauberformeln dafür.
Mhm. Frau Strigerschmidt, wir möchten ja auch von der Bedeutung von geweihten Gegenständen heute auch sprechen. Wir glauben ja, dass die geistlichen Wirkung dieser Gegenstände, die man auch ja Sakramentalien nennt, dazu zählen geweihtes Öl, Salze, Wasser, Kerzen, Asche, wenn wir jetzt an das Aschekreuz denken, zum Aschermittwoch, Kreuze, Rosenkränze und auch Medaillen, Marienmedaillen. Mhm. Und gerade dem Tragen von Kreuzen und auch gerade Marienmedaillen wird ja eine große Wirkung zugesprochen und besondere Gnaden, die von den geweihten Gegenständen ausgehen. Mhm. Davon kann, denke ich, jeder von uns ein Stück weit erzählen. Mhm. Was haben Sie beobachtet, Frau Strigerschmidt? Wo sehen Sie, dass sich aber auch manchmal Gedanken und Gefühle in uns Menschen einschleichen könnten, die Sie eher so in Richtung Magie oder auch Aberglauben einordnen würden?
Ja, natürlich, das ist auch ein Grenzgebiet. Ich denke, nicht gläubige Menschen sehen da keinen Unterschied. Die sagen, der verwendet dieses Amulett, der verwendet das Weihwasser, der verwendet den Rosenkranz und schreibt dem bestimmte Wirkungen zu. Ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, der sieht keinen Unterschied. Von außen sieht man das nicht.
Jetzt liegt die Betonung auf dem Erstgenannten, auf dem Amulett, ne?
Ja, ja.
Genau.
Mhm. Aber Weihwasser ist das Gleiche. Mhm. Wenn ich sage, das Weihwasser schützt mein Haus, dann ist es magisch. Gott schützt mein Haus. Und er hat durch den Segen, der über, also die Weihe, die über dieses Wasser gesprochen wurde, hat er nach unserem Glauben dem eine besondere Beziehung zu Gott, besondere Kraft verliehen, die aber nur von Gott herkommt, die nicht das Wasser als solches von sich aus hat, sondern nur, weil ihm von Gott dieses zugesprochen wurde in der Weihe oder in der Segnung. Und die Gefahr ist eben, dass sich das dann auch verselbstständigt. Wenn ich sage, dieses Amulett schützt mich, ohne daran zu denken, dass mich Gott schützt.
Also das müssen wir immer im Zusammenhang stehen.
Immer im Zusammenhang sehen. Mhm. Nie den Gegenständen selber diese Kraft zusprechen. Wenn ich es dem Amulett zuspreche, dann ist das Magie. Mhm. Die hat sie nur durch die Weihe und weil es mich an Gott erinnert und weil durch dieses Geweihte die Kraft Gottes mir zukommt. Es ist immer die Kraft Gottes und nie das Amulett. Und wenn wir diesen Zusammenhang vergessen, übersehen oder die Gewichte etwas verschieben, dann kann es schon kritisch werden. Ja? Ein Gegenstand. Ein
also dass es auch in kritisch werden in der Form, dass es vielleicht auch in Angst umschlägt, wenn vielleicht jetzt mit dem Gegenstand etwas passiert.
Ja, 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 oh ja, da kann es
so
sehr gefährlich werden.
So in diese Richtung eher. Oder wenn ich vielleicht vergessen habe, jetzt mein Amulett umzumachen, aber die Gnade Gottes ist.
Richtig. Die Kraft Gottes ist immer da, ob ich das Amulett habe oder nicht.
Und dass wir dann achtsam sind, wenn sich so ängstliche Gedanken oder ungute Gedanken einschleichen.
Ja, ich kann doch immer beten.
Mhm.
Gott ist doch immer da. Ja. Und das andere sind Erinnerungsstücke, Hilfsmittel, ja, vielleicht, ja, weil ich was in die Hand nehmen kann oder an mir habe, da kann ich die Hand drauflegen. Mhm. Das bestärkt mich dann. Aber es darf mich nur bestärken im Vertrauen auf Gott. Und es darf sich nie verselbstständigen. Denn da wird's gefährlich.
Ich möchte, wir kommen so langsam ans Ende. Ich möchte gerne jetzt nochmal auch Naturheilverfahren oder esoterische Heilverfahren ansprechen, wo gerade ja auch wir Christen gefordert sind, den Geist zu unterscheiden und ob etwas, was vielleicht für uns erstmal, ja, auf den ersten Blick ganz harmlos aussieht, vielleicht doch mit Magie versetzt sein könnte. Ja.
Ja, ich habe mich da auch schon der Kritik ausgesetzt, weil ich da etwas zu rigoros sei. Weil ich zum Beispiel sage, jemand, der die Hildegard-Medizin, die Hildegard-Heilkunde anwendet, muss ein Christ sein. Der muss an Gott glauben. Und wenn ich alles von Gott her tun weiß, dass diese Kräfte von Gott in die Natur gelegt sind, dass ich Gott damit diene und den Menschen zum Guten verhelfe, ich glaube, dann kann ich einiges tun. Es hängt immer von der Einstellung, so meine ich, von der Einstellung dessen ab, der das tut. Und dann hat er ja auch den Maßstab am Evangelium. Da weiß er genau, was er tun darf. Und dass er zu Gott betet und von Gott die Hilfe erbittet. Wenn ich nur auf die Elemente setze, aber dann können Sie natürlich bei der Schulmedizin genauso anfangen. Die ist ja gottlos bis in die Knochen. Und die wendet, die wendet die Kräfte der Natur an. Sie bemächtigt sich dieser natürlichen Kräfte. Die Kräfte der Elemente werden ausschließlich in der Schulmedizin verwendet, ohne nach Gott zu fragen. Und die Pharmazie stellt sich fast schon an Gottes Stelle. Also da bin ich sehr vorsichtig und sage, die Einstellung dessen, der es tut, will er wirklich gottehrende Menschen dienen und glaubt er an Christus, dann weiß er selber, was er tun kann und was er nicht tun kann und wo er die Grenze überschreitet. Mhm. Ich habe Ihnen ein paar Mal auch über das Evangelium gesprochen. Wenn das die Richtschnur ist, dann kann ich entscheiden, was noch gut ist und was nicht mehr gut ist. Und dann verfalle ich auch nicht dämonischen Geistern. Das ist das A und das O. In welchem Geist tue ich was? Und dann habe ich auch die Unterscheidung. Und Hildegard bekommt in ihrer Schau immer wieder Bestärkung, wenn der Mensch nach dem Guten strebt und sich mit Gott verbindet, hat er die Gabe der Unterscheidung. Er weiß genau, was gut ist und was nicht gut ist. Und da bin ich überzeugt davon.
Und als Christen, als wahre Christen, können wir davon ausgehen, wir gehen nicht alleine. Wir bekommen Hinweise von Mitmenschen, die uns sagen, meinst du wirklich, meinen sie wirklich, das ist im Sinne Gottes. Und dann sind wir aufgefordert, es ernsthaft zu prüfen.
Und ich spüre auch von Rückmeldungen von Menschen, die jetzt meinetwegen bei einer Heilpraktikerin waren, die angeblich Hildegard Medizin macht, die aber alle möglichen Dinge macht, ja. Und die Menschen spüren das und sagen, das passt nicht mehr und da gehe ich nicht mehr hin. Man muss auch als Kranker oder als Patient Augen und Ohren offen halten. Wir spüren es, ob es im Geiste Gottes geschieht oder ob da ein negativer Geist oder etwas eben nur mit den Elementen und ohne Gott gemacht wird. Wenn wir mit Christus verbunden sind, kann uns keiner ein X für ein U vormachen. Da bin ich voll davon überzeugt. Wir haben das innere Wissen.
Nehmen wir das auch als Abschlusswort, wenn wir heute über die Tugend, das Tugenden- und Lasterpaar, die Magie und die Gottesverehrung gesprochen haben, ja, richten wir unser Vertrauen ganz auf Gott und sind auch einfach hellhörig für alles, was uns begegnet. Und wir sind ja, neigen manchmal ja dazu, recht ängstlich zu sein, aber folgen wir einfach der Weisung, prüfen wir alles.
Und trauen wir unserem inneren Wissen. Ja. Dieser Satz von Hildegard: Wer Gott rein und würdig dienen will, der soll derartige Trug, Gebete und Illusionen meiden. Und er soll weder sich noch andere Geschöpfe in eine solch verderbliche Abhängigkeit stürzen. Und das Wort Abhängigkeit wäre für mich vielleicht so zum Schluss ein Wort, das wir uns merken sollten. Wenn ich abhängig werde, Sie haben vorher auch die Sache, wenn ich die Medaille verliere, wenn ich von einer Medaille abhängig werde, dann ist Gefahr im Verzuge, da muss ich meinen Glauben hinterfragen. Traue ich Gott oder traue ich der Medaille? Abhängigkeiten in irgendeiner Form führen eben in ein inneres Gefängnis. Und das könnte schon ein Punkt sein, wo wir unterscheiden lernen können. Nicht in Abhängigkeit geraten, weder hier noch dort. Gott Christus gibt uns die große innere Freiheit in seiner Liebe.
Wenn wir von Abhängigkeit sprechen, dass wir sagen, ich bin abhängig von der Liebe Gottes, dass ich darauf vom Vertrauen, dass seine Gnade mit mir
das
geht.
Ist die einzige Abhängigkeit, die uns in die Freiheit führt.
Dankeschön, Frau Strickerschmidt. Alles Gute.
Danke auch, ja.
Ja, bis zur nächsten Sendung.
Jo.
Für alle Hörerinnen und Hörer, die diese Sendung noch einmal hören möchten, die Sendung können Sie am Internet downloaden von unserer Homepage www.horeb.org. Und im Internet haben wir Informationen für Sie bereitgestellt auf unserer Homepage. Möchten Sie Informationen zu Radio Horeb, zur Sendung, dann können Sie auch gerne unseren Hörerservice anrufen. Hierzu die Rufnummer 0700 7525 7525. Morgen um 10 Uhr begrüßt Sie zur Lebenshilfe Anjuta Engert. Ihr Gast wird die Diplom-Theologin Michaela Frau von Heeremann sein. Sie ist mehrfache Mutter und Buchautorin. Das Thema Kinder fördern, ohne zu fordern. Mein Name ist Sabine Böhler. Haben Sie noch einen guten und reich gesegneten Tag.